Herzlich willkommen bei Digital Sensemaker. Wir beschäftigen uns ja da mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und die Veränderungen, die sie bringt. Und ja, ganz am Anfang war natürlich Großbritannien, was die Produktion, was die Industrie betrifft, ganz weit vorne. Und um die Deutschen nicht so stark kommen zu lassen, hat man sie gezwungen, ein eigenes Siegel auf ihre Produkte zu tun, Made in Germany, damit man weiß, wo die schlechten Produkte sind. War aber nicht so, ist nach hinten losgegangen. Made in Germany ist zum Qualitätsbegriff geworden und das hat uns natürlich auch recht stolz gemacht. Wir sind stolz auf unsere Technikkompetenz, auf unser Engineering, auf den Maschinenbau. Ich selber habe ja Informatik studiert und ich erzähle das ganz gern öfter. Mein erster Job bei BMW hat man mir dann gesagt, ja, ihr IT-Fuzis, ihr dürft schon reden, aber bitte nur, wenn ihr angesprochen werdet und danach geht es ihr bitte wieder in den Keller zurück. Man war halt einfach stolz auf das, was man erreicht hat. Woanders haben sich natürlich auch andere Dinge entwickelt. Tesla hat sich im Silicon Valley vorgenommen, mal zu zeigen, geht es überhaupt, Elektroautos zu bauen? Und die haben das Unmögliche geschafft, das mehrfach Unmögliche eigentlich, also Elektroautos zu bauen, Netzwerke aufzubauen, dann vielleicht noch eine satellitengesteuerte Kommunikation dazu zu tun, dass diese Autos auch überall erreichbar sind. Ja, ist ganz außergewöhnlich. Dem Elon Musk hat man offensichtlich nicht gesagt, dass das nicht geht. Und selbst wenn, hätte das vielleicht nicht geglaubt. Und jetzt, ja, jetzt erleben wir bei uns sowas wie eine Kränkung 4.0. Wir erleben, dass das, worauf wir früher immer stolz sein konnten, nicht mehr ganz so viel wert ist. Es verschiebt sich die Macht. Die Macht liegt nicht mehr bei der Technik und die Software kommt danach, sondern der Tesla, da ist zuerst die Software gekommen und dann hat man das Auto erst gebaut. Und damit steht der Tesla ganz gut für diese Machtverschiebung, denn das ist ja gar kein Auto, das ist ein Transportroboter auf vier Rädern. Und mit dieser neuen Automobilwirtschaft kennt sich einer ganz besonders gut aus. Das ist der Redner und Buchautor, mehrfacher Buchautor Mario Herger. Mario, danke, dass du heute dabei bist.
Danke, Christoph, für die Einladung.
Wie bist du eigentlich in Silicon Valley gekommen?
Ich habe schon als Schüler bzw. als Student immer darauf hingezielt, dass ich einmal nicht in Österreich bleiben möchte, sondern ins Ausland gehen möchte. Das heißt, ich habe schon Sprachen gelernt und als ich dann endlich mein Doktorat fertig hatte, also mit dem Studium auf der TU Wien fertig war, ich habe übrigens technische Chemie studiert und ich war auf der Wirtschaftsuni, habe ich zwei Jobangebote in Österreich gehabt, aber ich wollte unbedingt ins Ausland und bin dann nach Deutschland gegangen und habe dort bei SAP begonnen. Und nach einigen Jahren habe ich mir gedacht, naja, Deutschland, auch wenn natürlich es große Kulturunterschiede gibt, wie wir das immer so sagen, es ist halt doch nicht der letzte, ich meine, das ist doch halt Deutsch, wieder deutschsprachig. Und deshalb gab es dann damals eine Möglichkeit, innerhalb der SAP nach Palo Alto zu gehen, weil SAP eine Niederlassung hier hatte. Und ich habe dann mit meinem Manager gesprochen und mit dem Team und wir haben dann dort ein Team aufgebaut, auch weil wir damals ein Unternehmen aufgekauft haben. Die SAP hat damals ein israelisches Unternehmen aufgebaut, gekauft und da ging es dann darum, dass wir auch in USA Präsenz als Entwicklungsteam haben und dann bin ich halt herübergekommen. Das war 2001 und 20 Jahre später bin ich immer noch hier.
Ja, war das ein Schock? Ich meine, das Essen ist super, ich war ja selber dort, es scheint ständig It's Always Sunny in California. War das ein Schock für dich als Ösi?
Nein, Schock war das eher nicht. Das hat auch damit zu tun, dass ich sicherlich durch, weil ich innerhalb des Unternehmens gewechselt bin und auch schon mehrmals hier gewesen bin, kannte ich natürlich schon Kollegen, ich kannte auch schon ein bisschen die Gegend. Ich war dann auch durch das Unternehmen selbst auch mal sehr stark geholfen, was die Übersiedlung betrifft und den Eiseintauchen. Also ich hatte eine Dame, die ging mit mir dann ein Bankkonto öffnen und eine Sozialversicherungsnummer zu erhalten. Das ist natürlich etwas anders als andere Leute, die diese Hilfe nicht zugreifen können. Und ich war halt so ein bisschen auch in dieser Bubble dieser deutschen Firma, die hier ihre Niederlassung hatte. Was Essen betrifft, da musste man sich natürlich umstellen ein bisschen, weil Steaks und Hamburger jeden Tag essen geht dann auch nicht und sein Schnitzel kriegt man dann, natürlich weiß man jetzt die österreichischen und deutschen Restaurants hier, aber mittlerweile, es gibt ja so viel Auswahl an Essen, dass das nicht wirklich der große Schock war. Es ist eher jetzt der Schock umgekehrt, wenn ich nach Österreich komme und einen Zwiebelrostbraten esse. dass mir der zu schwer ist, dass ich den schon nicht mehr vertrage. Ja, also mein Körper hat sich sicherlich umgestellt, was das Essen betrifft, auch wenn ich dann natürlich durch meine Zähne rein tauche in Schnitzel und in der Zühlrostbraten und österreichische Küche, aber ich merke dann schon sehr wohl, dass ich Sodbrennen kriege, man wird auch älter, aber dass ich halt nicht mehr gewisse Dinge nicht mehr so gewohnt bin.
Wie ist es denn, wenn man jetzt wieder in Wien, in Österreich, in Deutschland zurück ist und da sind keine autonomen Fahrzeuge auf der Straße? Kommt einem das nicht schon komisch vor?
Das ist halt eines dieser Dinge, man merkt das sehr deutlich, dass man im Silicon Valley, ich sage immer, in der Zukunft lebt. Ja. Da ist die Zukunft wird heute schon dort gemacht. Und du sprichst hier einen Punkt an, autonome Fahrzeuge. Wenn ich ins Café fahre, ich begegne meistens mehreren autonomen Fahrzeugen. Wir sind hier in Kalifornien, das muss man wissen, sind aktuell 55 Unternehmen, die eine Genehmigung haben, autonome Autos auf allen öffentlichen Straßen zu testen. Das waren schon einmal mehr, das waren schon über 60 auch. Mittlerweile sind einige aufgekauft worden. Und die haben doch 800 Fahrzeuge, die in Kalifornien fahren dürfen, auf allen öffentlichen Straßen. Und Kalifornien ist ungefähr 10% größer als Deutschland von der Fläche, hat aber nur die Hälfte der Bevölkerung, 39 Millionen. Das heißt, das ist schon eine ganze Reihe von Straßen, die hier sind. Der Großteil natürlich, fast alle fahren natürlich in dieser Gegend im Silicon Valley. Das ist die Gegend zwischen San Francisco und San Jose, so eine Strecke, Luftlinie von 80 Kilometern, wo so 3,5 Millionen Menschen wohnen. Und ich wohne halt dort und diese Fahrzeuge sind halt überall sichtbar. Und da gibt es mittlerweile auch schon Unternehmen, die dürfen fahrerlos fahren. Also es gibt 8 Unternehmen, die brauchen keinen Fahrer mehr an Bord. Und wir haben jetzt auch 2, die beginnen noch dieses Jahr ihren fahrerlosen Roboter-Taxi-Dienst. Das heißt, die Crews, die zu General Motors gehören, beginnen in San Francisco jetzt mit ihrem Passagierdienst, die man eine Genehmigung kriegt, dass sie Passagiere mitnehmen dürfen. Noch nicht Geld verlangen dürfen dafür, aber sie dürfen schon wie ein Taxidienst fahren. Und Waymo, die Google-Schwesterfirma, beginnt jetzt eben auch da. Die haben jetzt eine riesige Flotte schon aufgebaut. Ja, übrigens Jaguar I-Pace, die in der Steiermark gebaut werden. Die batterieelektrisch sind, die fahren dann hier herum. Und dann kommt man natürlich nach Deutschland oder nach Österreich. Ja, und dann hört man, ja, es gibt halt auch in Österreich eine Teststrecke oder in Deutschland auf der Autobahn eine Teststrecke. Da muss man aber einen Monat vorher dem Landeshauptmann Bescheid geben, dass man jetzt eine Testfahrt macht. Ja. Und hier fahren aber die Fahrzeuge in den Städten im Verkehr mit. Und da sieht man dann halt auch, die sind sichtbar. Man kann diese Fahrzeuge nicht auf der Teststrecke nur entwickeln oder im Flugzeug im Windtunnel, ja, sondern man muss die in der Wirklichkeit fliegen und fahren lassen. Ja. Und deshalb sind die automatisch dann sichtbar. Und damit sieht man dann auch eigentlich, wie weit der Rückstand bei uns ist, in Deutschland, in Österreich. Und das sollte uns zu bedenken geben. Wir haben nämlich das Auto erfunden. Wir haben die wichtigste Automobilindustrie der Welt in den besten Autos bauen, maschinenbautechnisch gesehen. Ja. Aber jetzt passiert eben ein Shift und da sind wir nicht mit dabei.
Du bestätigst also das, was wir immer gewusst haben, autonome Fahrzeuge wird es nie geben, das funktioniert einfach nicht und es ist ja brutal gefährlich. Du musst ja ständig aufpassen, dass du nicht überfahren wirst von denen, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist halt ein sehr... Was ich immer erstaunlich finde, ist, dass die erste Reaktion von Personen zu generell Technologie im deutschsprachigen Raum negativ ist. Ja. Man hat sofort autonome Autos, die im Roboter-Taxi-Dienst fahren. Ja, aber ich habe meine Angelausrüstung oder meine Golfausrüstung im Auto. Was soll ich da jetzt dann machen? Ja, und was ist, wenn jetzt ein Baby und eine Großmutter über die Straße gehen und es kann nicht bremsen? Wenn das ein so wichtiges Problem wäre, dann hätten wir das vermutlich alle in der Fahrschule gelernt und dafür trainiert. Aber scheinbar passiert das nie. Deshalb ist das ein irrelevantes Problem. Aber jeder glaubt, er kann das bringen, das Argument, und meint damit, er ist besonders schlau oder klug. Das ist ein irrelevantes Problem. Ja. Und wir haben diese komische Angst davor. Ein Beispiel, das ich immer bringe, ist Alexa, Sprachassistenten. Ich hatte vor einiger Zeit einmal eine Gruppe von 32 österreichischen IT-Leuten, Consultants, Beratern hier und ich fragte, wer von euch hat denn eine Alexa zu Hause? Und dann schreibt einer von hinten, die hört ja immer zu. Ja? Und ja, genau so funktioniert sie. Ne? Aber jeder von euch hat ein Auto, gell? Und Autos töten Menschen. Aber die Alexa hat meines Wissens noch niemanden umgebracht. Und ihr seid Berater, das heißt, ihr solltet eigentlich euren Kunden einen Schritt voraus sein.
Und das wirklich einmal ausprobieren.
Genau, und das selber ausprobieren. Ja. Das ist das Ding, von diesen 32 Leuten hat keiner eine, das war vor jetzt zwei Jahren, das war 2019, hat keiner eine Sprachassistenten zu Hause gehabt, weil sich alle gefürchtet haben. Aber sie haben alle eine Meinung.
Also, und ich denke, Digitalisierung, das muss man wirklich ausprobieren. Aber wenn wir noch kurz beim Thema Unfall bleiben, Rätselfrage, rechts ist die Oma auf dem Gehsteig, auf der linken Seite der Radfahrer mit Helm. Der Unfall ist unvermeidbar. Das ist die Ausgangslage. Wen soll der Tesla überfahren?
So, da stimmt schon einmal die Prämisse nicht. Ne? Nämlich, das wird gebracht, dass der Unfall unvermeidbar ist. Die falsche Frage hier ist nämlich, wen soll er töten? Ja? Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie vermeidet man, dass man überhaupt jemanden verletzt?
Das stimmt. Aber wenn er unvermeidbar ist, muss man nach der Kant'schen Pflichtenethik beide überfahren. Du darfst nämlich, du darfst nämlich Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen.
Gehen wir mal das Beispiel durch. Ja? Zum Beispiel, ich könnte jetzt rangehen und sagen, wenn wir Utilitarismus reinbringen und sagen, wir töten den, der weniger wert ist, ja, dann müssen wir eine Möglichkeit haben, herauszufinden, wer ist weniger wert.
Ja. Ja.
Also wir brauchen irgendwas wie Gesichtserkennung.
Ja, wir brauchen Social Rating. Social Rating sagt mir, wer hat mehr Punkte?
Nur, das ist natürlich im deutschen Sprachraum, natürlich mit Datenschutzgrundverordnung und der Hysterie um das ganze Thema ist das natürlich nicht möglich. Ja. Das Zweite, eine andere Möglichkeit wäre, sich zu überlegen, woher habe ich denn diese Information? Die Oma, könnte ich sagen, ja, die ist eh schon, die hat eh schon das Leben hinter sich und wir schützen die jüngere Person. Was ist aber, wenn die jüngere Person unheilbar an Krebs erkrankt ist und jetzt die nächsten 6 Monate nur mehr im Spital liegt und Millionen Euro kostet, für die Pflege, während die Oma gerade davor steht, ihren Bestseller-Roman in Harry Potter fertig zu schreiben, die Milliarden Geld und Steuern einbringen wird und hunderte Millionen Menschen glücklich machen wird. Ja. Das heißt, diese Frage, wie du siehst, kann man auf dieser Seite nicht beantworten. Ja. Man kann auch nicht hergehen und sagen, schützen wir jetzt den Passagier innen im Fahrzeug oder fahren wir dann doch lieber rein? Ja? Sondern die Frage, das ist ein Gedankenkonstrukt, ein Gedankenexperiment, um moralisches Verhalten
sichtbar zu machen. Und Mercedes sagt ja, wir verkaufen Autos, also es wird zur Konsumentenentscheidung, wir schützen den Fahrer und nicht draußen und du wirst dann sicher auch ein Auto kaufen können, das Kinder schützt, aber nicht Omas.
Ja, und das bezweifle ich, dass das eben moralisch vertretbar oder ethisch vertretbar ist an der Stelle. Das ist, wie gesagt, ein Gedankenexperiment. Und was es uns zeigt, ist, dass wir uns über Jahrtausende hinweg gewurschtelt haben über solche ethischen und moralischen Fragen und unsere Philosophen uns keine Lösung gegeben haben. Und jetzt aber haben wir Maschinen und plötzlich sind wir irgendwie in der Verpflichtung, da vielleicht einen Lösungsvorschlag zu machen. Und das kriegen wir aber nicht. Die Philosophen selber haben sich schon vor vielen Jahrzehnten eigentlich aus der Verantwortung gezogen, dass sie A, Technologie verstehen müssen und B, Lösungen dafür anbieten, ja, oder hilfreich dabei sind. Sie sehen heute eigentlich, wenn man das so sagt, irrelevant geworden. Neil deGrasse Tyson, der Astrophysiker aus den USA, hat das einmal auch genauso gesagt, die sind irrelevant geworden. Da kommt nichts, was wirklich uns hilft, das besser zu verstehen. Was sie machen, ist, sie sind Moralunternehmer, sie weisen vor den Gefahren hin, sie geben uns aber keine Lösungen oder versuchen auch nicht, Technologie zu verstehen. Wenn du dir die prominentesten Leute heute anschaust, die im Fernsehen herumgereicht werden, meistens irgendwelche schön langhaarigen Philosophen, ja, dann schreien die immer nur Zeta und Mordi und warnen vor den Gefahren, aber haben eigentlich das Problem nicht verstanden, die Technologie nicht verstanden, sind sogar stolz darauf, dass sie sich mit der Technologie nicht beschäftigen.
Ich denke, digitale Ethik ist irgendwo unmoralisch und sie ist auch nicht lösbar. Die Ethiker, mit denen ich rede, die sagen, Herr Holz, das Gerät, das muss die das darf uns niemals in so ein Dilemma bringen, das hast du ja auch gesagt, wir müssen die Dilemmatas vermeiden, wo es geht, aber ich frage mich eben, wenn es keine Dilemmas geben darf, wozu braucht man dann Ethiker?
Die Sache ist noch einmal die, wir kommen mal zur Ethik selber. Ja? Wir reden hier sehr beschränkt von Ethik, nämlich wir sind zwei weiße Männer in Europa, ja, aus demselben Land, ja, vielleicht auch aus unterschiedlichen Bundesländern, was schon riesige Unterschiede sind. Ne? Du bist Tiroler, ich bin Wiener. Was zumindest in Österreich.
Ich will das nicht gegen dich verwenden. Ja, ich meine, das ist okay.
Ja, besser nicht, ja. Weil du bist der Mensch, nicht? Ja, an der Stelle. Aber das beginnt schon sehr rasch zu zerfallen, wenn man nur aus unserem Land herausgeht, wenn man dann einmal über den Ozean schwimmt, ja, oder nach China schaut, was dort unter Ethik und Moral verstanden wird. Da gibt's ganz andere Rahmenwerke zu diesen Dingen. Und selbst in unserer Gesellschaft, ja, wie man ja jetzt gesehen hat in der Corona-Pandemie, wie sowas hochbabbelt, gibt es unterschiedliches Verständnis, was korrekt, was richtiges Tun ist und was nicht richtiges Tun ist. Ja? Und damit ist Ethik eigentlich ein sehr diffuses Ding, abhängig davon, vom Kontext, abhängig von den Personen, die involviert sind, abhängig von der Geografie und der Kultur, in dem Kulturkreis, in dem wir sind. Ja? Und damit sind solche Fragen, deshalb sind sie ja Dilemmas, ja, Paradoxon, die nicht lösbar sind. Und viele dieses Dilemma, dieses Trolley-Problem, ja, also fahre ich jetzt die Oma nieder oder den Radfahrer oder das Baby, sind ja darauf aufgelegt, dass man sie theoretisch durchgeht. Ja. Aber praktisch ist noch einmal was anderes, ja, weil ich ja näher nicht die Zeit habe, in Sekundenbruchteilen diese Analysen zu machen und dazu entscheiden, ja, sondern ich muss mache Bauchgefühlreaktion. Und das ist ganz was anderes, als wenn ich da versuche, rational ranzugehen.
Zu entscheiden, genau. Jetzt, was schätzt du, wie wird sich die Gefahr des Autofahrens verändern durch autonome Fahrzeuge? Werden die dieses Versprechen auch einlösen? Ich meine, bei uns werden gerade diese Unfälle natürlich hochgekocht. Angeblich gibt es im Verhältnis relativ wenig Unfälle. Wird sich das verändern? Wird das sinken? Was schätzt du?
Und da muss man mal vom heutigen Status quo ausgehen. Und der ist, dass wir in Österreich jedes Jahr 400 Tote, Verkehrstote haben und halt auch 40.000 Verletzte, die durch die Unfälle passieren. Wir haben in Deutschland an die 3.000 bis 4.000 Verkehrstote und 395.000 Verletzte. In den USA beispielsweise ist es so, da hatten wir dieses Jahr sogar wieder, also 2020, dass bei weniger Verkehr einen Anstieg an Verkehrstoten, wir hatten dort 38.000 Verkehrstote und über 1 Million Verletzte.
Wow.
Der Grund des Anstiegs war also ist zuerst einmal natürlich auf Handybenutzung während des Fahrens, aber letztes Jahr dann auch, weil weniger Verkehr auf den Straßen war, sind die Leute schneller gefahren und damit sehen natürlich Unfälle dann folgen schwerer bei höherer Geschwindigkeit. Das heißt, wir haben weltweit jedes Jahr über 1 Million Verkehrstote und über 10 Millionen Verletzte, die passieren. Ich bin selber, vielleicht anekdotisch, ich schaue mir selber immer wieder auf YouTube Car Crash Compilations an, also solche Dashboard-Kameras, die dann solche Unfälle aufnehmen, speziell aus Russland. Und da passiert wirklich oft, aus dem Nichts geschieht das. Und das ist egal, wie gut man selber fährt, plötzlich der Gegenverkehr fährt einen in einen hinein. Und da sieht man, wie rasch eine Situation von geordnet zu ungeordnet kommen kann, zu absolutem Chaos. Jetzt erwartet man, und das ist einer der Hauptgründe, warum man macht, versucht, autonomes Fahren zu machen. Nämlich der Mensch ist, 94% der Unfälle passieren durch menschliches Versagen, weil man betrunken ist, wenn man abgelenkt ist, wenn man müde ist. Manche Leute gehen in Road Rage, das heißt, die werden zornig und dann fahren sie riskanter und versuchen den anderen zu belästigen auf der Straße, weil er sie gerade geschnitten hat, ja, oder nicht geblinkt hat. Ein autonomes Auto macht das nicht, ja. Es wird nicht wütend, wenn es geschnitten wird. Und wir erwarten also, dass diese Autos von Anbeginn an 80-90% der Unfälle verhindern können. Ja, oder zumindest auch die Intensität der Unfälle massiv verringern. Und das würde bedeuten, wir könnten die Todesfälle zum Beispiel in Österreich von 400 auf 300, um 350 verringern auf 50. Ja? Und damit beispielsweise sieht man schon das Einsparungspotenzial. Ich habe 350 Tote weniger im Jahr. Ich habe nur mehr 5.000 Verletzte statt 40.000 Verletzte. Und weil sie eben so selten passieren, kommt das aber dann noch einmal viel stärker in die Nachrichten. Kindesentführungen, die selten, viel seltener passieren als in der Vergangenheit, kommen jetzt viel öfters hoch, weil sie so selten sind. Und damit ist das eine Ausnahme. Aber wir erwarten, dass das natürlich einen massiven Einfluss haben wird auf verschiedenste Dinge, nämlich nicht nur, dass die Menschen nicht verletzt und getötet werden, was natürlich große Auswirkungen hat auf Rekonvaleszenz, auf Erhalt von Hinterbliebenen, sondern auch, wie viel Krankenhauskapazität ich brauche, Intensivstation, Therapie nachher, bis zu brauche ich dann überhaupt noch, was bedeutet das für Versicherungsraten, ja, weil ich dann viel weniger Risiko habe. Was bedeutet das für die Ausstattung von Fahrzeugen an Sicherheitseinrichtungen? Brauche ich dann noch ein Airbag, wenn aktiv Unfälle verhindert werden? Das bedeutet auch, dass ich die ca. 75 bis 125 Kilogramm an Sicherheitseinrichtungen, die in jedem Fahrzeug drinnen stecken, brauche ich die dann noch? Ja, damit habe ich weniger Gewicht, das herumgefahren werden muss, weniger Emissionen. Man sieht also, da hat es eine ganze Reihe von möglichen Auswirkungen, die positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen und auf die Umwelt haben können.
Okay, also Unfallchirurgen müssen jetzt Jobangst bekommen. Die Frage ist aber auch, wird es wirklich funktionieren, wenn es noch manche Leute ihr Auto selber steuern dürfen, weil, wie du ja gesagt hast, der kommt einfach aus dem Gegenverkehr, da kann das autonome Fahrzeug dann auch nichts mehr tun. Es ist auch so, dass vermutlich der Abrieb, also das, was man auf diese Rillen im Asphalt, gerade bei den LKWs, die kommen ja von Bremsfehlern. Ja, also wenn man zu schnell bremst, dann wird der Asphalt zusammengeschoben. Ich muss die Autobahnen häufiger sanieren. Also irgendwann steht der Staat vor der Entscheidung, durch Autobahnen sanieren oder verbiete ich autonome Fahrzeuge?
Das heißt, glaube ich, Riffenbildung, und zwar in der Eisenbahn ist es ja, wenn man solche Wellen dann in den Schienen drinnen hat, ja, durchs Bremsen, das sind Riffen. Ja. Und das ist auf der Autobahn natürlich dann auch
teuer. Ist nicht repariert.
Ja, natürlich. Viel häufiger. Ja, du siehst natürlich, was das bedeuten kann. Also die Fahrzeuge beispielsweise müssten bei Straßenkreuzungen nicht mehr bremsen und warten, bis die Ampel grün wird, weil Ampeln sind ja für Menschen. Das ist ihre Art zu kommunizieren. Sondern die Fahrzeuge könnten durch die Kreuzung durchfahren und sich synchronisieren. Ja. Es wird eine Übergangszeit geben, wo wir autonome Fahrzeuge und manuell gesteuerte Fahrzeuge im Mischverkehr haben. Wir sehen das ja jetzt im Silicon Valley. Dort fahren ja diese Fahrzeuge herum, jetzt kommen diese großen Taxiflotten dann rein, die fahren in diesen Mischverkehr mit. Und tatsächlich ist eine große Anzahl des Verhaltens des Fahrzeuges ist darauf ausgerichtet, die Fehler der menschlichen Fahrer zu korrigieren, ja, auf die zu reagieren und eben sicher zu reagieren, damit es zu keiner Kollision kommt. Aber es wird dann vermutlich, und ich schätze, und das ist eine Vermutung von mir, eine hoffentlich gute Vermutung, dass wir beginnen werden, dann bestimmte Stadtteile oder Regionen nur mehr für autonome Fahrzeuge zugänglich zu machen. Das heißt, das könnte sein, zum Beispiel in der Wiener Innenstadt oder in Innsbruck oder ganz Innsbruck, ja, wird dann als autonome Fahrzone deklariert. Autos, die nicht über autonome Fahrfunktionen verfügen dürfen, nicht mehr hinein, müssen am Stadtrand geparkt werden. Und dann kann man, also Wiener Innenstadt, erster Bezirk, kann man sich vorstellen, dann sieht man dann auch sofort die Daten, wie viele Kollisionen, Unfälle, Verletzte gab es. Und vergleicht das mit anderen Stadtteilen, ja, mit anderen Bezirken. Und dann wird der Druck einfach aus diesen Bevölkerungen, die noch manuelle Fahrzeuge haben, also so wie in der Vergangenheit, wir wollen auch eine Fußgängerzone, ja, ja, wir wollen auch verkehrsberuhigte Zonen haben, wird so groß werden, dass man relativ rasch auch dort das umstellen wird. Vor allem wird das der Druck auch kommen von Familien und Angehörigen, die halt jemanden haben, den sie durch einen Unfall verloren haben. Und das wird dann kaskadieren. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man solche Fahrzeuge nachrüstet. Das heißt, Fahrzeuge ab einem bestimmten Alter und eigentlich jedes Fahrzeug, das heute produziert wird, könnte man nachrüsten mit solchen Technologien, dass man sagt, man hat so ein Einbaukit 2.000 Euro, und jetzt wäre das autonom bis zu einer bestimmten Geschwindigkeit und die dürfen dann auch fahren und du kannst dann noch manuell fahren, dort wo halt noch manuell fahren erlaubt ist. Und irgendwann einmal, ab einem, weiß ich, ich vermute, mein Buch heißt ja Der letzte Führerscheinerling ist bereits geboren, ab dem Jahr 2030, 2035, so in diesem Zeitraum, wird dann manuelles Fahren, also von Menschen gesteuertes Fahren, komplett verboten werden, zum Beispiel auf öffentlichen Straßen im österreichischen Bundesgebiet oder deutschen Bundesgebiet und nur mehr dann erlaubt sein, wenn zum Beispiel irgendeine Oldtimer-Rallye ist, ja, wo es da wie Großglockner hochgeht oder irgendwie in der Sylter Küstenstraße man da fährt. Aber das ist ja dann am Wochenende.
Ja, also auch die Versicherungen werden sich natürlich anpassen. Anzunehmen ist, dass halt die Versicherung für ein autonomes Fahrzeug günstiger ist. Wenn man noch selber fahren will, dann muss man halt auch tiefer in die Tasche greifen. Du hast jetzt aber auch die Produktion angesprochen. Sehr viele Hersteller wechseln.
Ich kann noch was zur Versicherung sagen, weil da ist ein aktuelles Beispiel. Ich habe einen Tesla und ich habe die Tesla-Versicherung. Tesla selbst bietet Versicherungen an, ja, jetzt in Kalifornien. Und zwar schauen die auch auf das Fahrerprofil, weil die können ja zugreifen auf die Autos, ja, digitales Auto, ja, können also zugreifen, wie oft ich den Autopilot verwende, wie riskant ich fahre und damit ändert sich beispielsweise meine Versicherungsrate im Monat.
Und die kann auch steigen, kann sie auch über ein bestimmtes Limit steigen?
Die kann auch steigen, ja. Also es ist jetzt schon einmal niedriger, als was ich vorher hatte von einem anderen Anbieter, ja, und zwar um 20%. Mit denselben Abdeckung, aber sie hat sich geändert. Also seit ich sie habe, ich habe sie jetzt seit 1,5 Jahren, die Versicherung bin ich umgestiegen, weil sie erst seit knapp 2 Jahren angeboten wird in Kalifornien, habe ich schon jedes Monat irgendwie andere Raten gehabt. Ja. Je nachdem, wie viel ich gefahren bin und auch wie ich gefahren bin, ob ich Autopilot verwendet habe, ob ich dann wie eine Sau durch die Gegend gefahren bin oder doch eher gemäßigt. Und da merkt man schon, was digital hier bedeutet, dass sich Versicherungsmodelle hier ändern.
Interessant, sehr interessant. Ja, jetzt werden ja die Autos müssen ja auch hergestellt werden. Interessanterweise habe ich jetzt gehört, viele können gar nicht ausgeliefert werden von diesen neuen Autos. Die Kunden wollen die und die Firmen liefern die nicht. Die sind aber fertig produziert, oder?
Ja, das ist ein Beispiel von Volkswagen. Volkswagen hatte eine Zehntausende seiner ID3, das ist ein neues batterieelektrisches Fahrzeug, ja, so in der Golfklasse, bereits fix und fertig auf der Halde stehen, konnten das aber nicht ausliefern, weil die Software nicht fertig war. Man merkt, dass hier, wie sich plötzlich der Fokus verschiebt von einer maschinenbaudominierten oder traditionellen Maschinenbauindustrie plötzlich zur Software und das Fahrzeug nicht ausgeliefert werden kann, weil die Software nicht fertig ist. Sie ist zwar heute, diese Fahrzeuge sind zwar mittlerweile ausgeliefert worden, aber man merkt immer noch, dass die Software nicht so weit oder auf dem Qualitätsstandard ist, wie man sich das erwarten würde. Man hört Zahlen halt, dass um einen vielfachen Faktor mehr dieser Fahrzeuge abgeschleppt werden müssen, weil sie wegen Softwarefehlern hängen bleiben. Und das ist schon mal unangenehm an der Stelle, aber auch die andere Seite, dass die Benutzbarkeit der Fahrzeuge, dass man da sehr viel lernen muss, die Software. Nämlich wenn ich mich durch hunderte Menüs durchhandeln muss, um die Funktion zu finden, während der Fahrt, dann ist das gefährlich. Oder eben Ladestationen finden. Wenn ich also eine längere Strecke fahre und dazwischen einmal laden muss und das Fahrzeug gibt mir eine Ladestation an, wo ich dann 4 Stunden brauche, um zu laden, weil es eine schwache Ladestation ist, 10 Kilometer weiter ist aber ein Supercharger, den ich verwenden könnte und den zeigt er mir nicht an, dann habe ich ein Problem. Ja, dann ist die Usability dieses Fahrzeugs durch die Software nicht gegeben. Ich nenne das immer als der digitale Luxus. Ja, du hast ja früher den physischen Luxus gehabt, du hast geschaut auf die Verarbeitungsqualität, wie schaut die Ledernaht im Sitz aus, ja, wie ist das Holz, wie sind die Spaltmaße. Ja, das ist mir aber heute viel weniger wichtig, als wenn ich die Software bedienen muss, also sprich das Navigationssystem, die Supercharger, wie ich die finde, andere Dinge vom Unterhaltungssystem, wenn mich das System dumm dastehen lässt, ja, also das heißt, als ich bin zu dumm, das zu bedienen, dann hasse ich das System. Ich war selbst in der Softwareindustrie 15 Jahre lang im SAP und Usability ist nicht etwas, wo man dem Benutzer zeigen möchte, wie dumm du bist, sondern da haben die Entwickler, die Entwicklerinnen einen schlechten Job gemacht. Und ich sehe das deutlich Beispiel, weil wir waren noch vor dem Lockdown, habe ich es ja vorher in Mallorca, haben einen Leihwagen dort gehabt und mussten plötzlich mit seinem TomTom-Navigationssystem herumwursteln. Ja, wir haben beide schon unsere Tesla gehabt, wir haben natürlich Google Maps und da musst du durch 10 Eingabefelder die Adresse angeben und eigentlich wollte man nur in die Stadt hinein und da angegeben Kathedrale, weil da ist sicherlich ein Parkplatz und von dort gehen wir dann los. Was er angezeigt hat, war die Kathedrale in Barcelona. Und zwar hat er mir die deshalb angezeigt, weil das Basilika heißt in Mallorca und nicht Kathedrale. Ja, und das ist und die, selbst die Adresse des Ressorts, in dem wir untergebracht waren, hat er nicht gefunden, obwohl man die Adresse genau eingegeben hat. Und da nach 5 Minuten herumspielen mit dem Ding, haben wir dann das Handy rausgenommen, haben Google Maps angegeben und sind hin und haben das sofort gehabt mit 3. Und das ist etwas, wo man merkt, dass es weniger, da ist mir völlig egal, wie schön jetzt das Fahrzeug war, wie elegant es ausgeschaut hat, sondern es hat mir nicht gedient, das Fahrzeug, digital nicht gedient.
Das Benutzererlebnis ist einfach schlecht. Stecken dahinter schlechte Softwareingenieure oder was ist dein Verdacht? Warum ist da anders Mindset dahinter?
Wenn man sich so ein Produkt anschaut, ja, wie es entwickelt wird, ja, und aus welcher Geschichte es kommt, dann sieht man halt dort die Prioritäten, die gesetzt worden sind, ja. Und in solchen Unternehmen ist die DNA im Management, im Betriebsrat, in den Expertengruppen, ist halt auf dem physischen, dem haptischen, dem dinglichen Ding, ja. Die IT, die digitale Welt, war immer das Undingliche, das ist nur so nebenbei, das braucht man ja nicht. Das war ja sogar so mal weit manifestiert, dass das Radios damals ja von anderen Herstellern waren, also Blaupunkt und Bosch. Ja, das war für die Hersteller selber unwichtig. Heute wird das zur zentralen Komponente eigentlich des Fahrzeugs und auch nicht nur in der Automobilindustrie, sondern wirklich in allen Industrien ist plötzlich die digitale Komponente das zentrale Bestandteil. Und das hat man lange unterschätzt und jetzt erst, wenn man auf Elektroautos umsteigt und dann auch dort beginnt wirklich das Digitale als in den Vordergrund, weil es so, so wichtig ist vom Batteriemanagement, ja, zu allen anderen Dingen, nämlich wie das Fahrzeug dann funktioniert, vom Durchdrehen der Räder, die dort ja massiver sind aufgrund des Drehmoments, das ein Elektromotor auf die Räder bringt, muss man ganz anders das entwickeln. Bis hin zu, wenn es einmal ein autonomes Fahrzeug ist, bedeutet das, ich muss auch andere Sachen reinbringen. Unterhaltungssysteme. Das Tesla hat ja beispielsweise schon Hulu und Netflix, kann ich mir schauen, kann Videospiele, die haben jetzt tatsächlich in den neuesten Modellen bereits jetzt einen weiteren Chip drinnen, das ist PS5. Qualität, das heißt, das Fahrzeug wird plötzlich eine Videospielmaschine und da wird plötzlich das Digitale tritt in den Vordergrund.
Also du kannst auch wirklich dich in die Garage setzen und Spaß haben mit diesem Auto, auch wenn es gerade nicht fährt.
Also das machen wir ja so, wenn wir Supercharger sind, können wir Videospiele spielen. Es gibt ja ein Dutzend Videospiele, die auf dem Tesla drauf sind. Und dann spielt man die auf diesem großen Display. Ja, das wird immer wichtiger. Da sieht man halt, dass jetzt Tesla neben den 2 KI-Chips fürs autonome Fahren und den Chips für das Display und den Chips für die Steuerung des Fahrzeuges, das sind bislang 5-6 Chips gewesen, kommt jetzt ein eigener Chip, der nur fürs Entertainment zuständig ist, eben mit dem man wirklich dann hohe Framerates zusammenkriegt, wie sie eine PS5, eine der Top Videospielkonsolen eben hat, damit eben diese Videospiele gerendert werden. Ja. Und die teilweise, und die ja auch selbst entwickelt werden von Tesla. Tesla ist ein Chip-Entwickler mittlerweile.
Ja. Warum haben die 2 KI-Chips? Da reicht doch einer.
Redundanz. Es ist einfach Redundanz, Ausfallsicherheit, die man haben muss, wenn ein Chip eben ausfällt oder überhitzt, dass man auch schaut, kommen die beiden auf dasselbe Ergebnis. Ja? Gab es da Rechenfehler. Ja. Gerade jetzt vielleicht auch interessant, ich habe gerade einen Artikel offen, vor einigen Tagen gab es einen großen 8-stündigen Online-Vortrag von mehreren Leuten aus der Automobilindustrie zum autonomen Fahren. Und da hat auch Tesla, der Tesla-Chefentwickler, gesprochen, und der hat eben das Rechenzentrum für neuronale Netzwerke jetzt für die KI-Entwicklung, fürs autonome Fahren, für die Full-Self-Driving-Funktion von Tesla vorgestellt. Das ist offensichtlich der fünftstärkste Supercomputer in der Welt aktuell. Ja, es sind so riesige Hallen mit diesen Dingen, wo eben die Daten von den Teslas hochgeladen werden, von allen Teslas. Über 1,5 Millionen Teslas, die ausgeliefert worden sind, haben ja diese Hardware und diese Ausrüstung und erfassen diese Daten. Die werden immer wieder zurückgespielt, jedes Monat. Mehrere Gigabyte pro Fahrzeug werden da immer an Tesla geliefert, und dort wird das verwurstet und hineingebracht und dann wieder auf die Fahrzeuge runtergeladen. Ne? Und die neu entwickelten KI-Chips, die Tesla jetzt seit 2 Jahren einbaut, die eigenentwickelten, sind so leistungsstark, dass sie eben genau das ausnutzen können. Was, wo vorher die vorherige Generation von Chips, die von einem anderen Anbieter gekommen sind, die haben, glaube ich, 80-85% bereits der Kapazität verwendet gehabt. Das heißt, das war schon am Anschlag. Und die neuen, die jetzt drinnen sind, den auch ich drinnen hat, den meine Frau drinnen hat, die haben nur, glaube ich, 5 oder 10% der Leistung wird momentan verwendet von dem, was auf dem Fahrzeug drauf ist. Aber jetzt, wenn dann die Full Self-Driving Version auf die Fahrzeuge aufgespielt wird, dann natürlich wird das schon richtig gecrunched werden.
Andere Hersteller kaufen also die Chips noch zu, wenn sie sie bekommen, oder?
Ja, das ist ein interessantes Problem. Ich habe mich damit auch unterhalten mit Leuten aus der Industrie. Ich wohne ja eine Straße weiter von NXP, einem der Chip-Hersteller, der auch für autonome Autos herstellt. Und natürlich, Silicon Valley ist voll von solchen Firmen, die Chips herstellen. Nvidia ist ein paar Straßenzüge weiter. Intel, ich wohne in Santa Clara, die sind auch gleich nebeneinander. Ich fahre 5 Minuten, bin bei Intel, und 1 Minute weiter bin ich bei Nvidia. Das sind die großen Chip-Hersteller, unter anderem Flextronic, ein Auftragsmanufacturer, so wie Foxconn ist hier in Milpitas gleich neben mir auch. Was das bedeutet, ist, ich kann mir das erklären, ich habe es auch nicht komplett verstanden, aber er hat, was mir gesagt wurde, ist Folgendes. Man muss sich das vorstellen, jedes Fahrzeug hat heute mehrere Dutzend sogenannte Electronic Control Units, Chips drinnen, ja, die auf den einzelnen Komponenten draußen sind, für Scheibenwischer, fürs Getriebe mehrere, ja, für Luftdruck und so weiter. Und das sind aber nicht jetzt standardisierte Chips im Sinne von, die sind alle gleich, also Volkswagen 75 Stück davon, ja, sind nicht alle gleich, sondern sind verschiedene, weil die oft von den Zulieferern, also ich, ZF, die das Getriebe hat mehrere Chips da drauf, und die kontrolliert ZF, ja. Und dann hat Bosch die Scheibenwischeranlage, ja, und da haben sie auch ihre eigenen Chips drinnen. Und das, was das bedeutet, ist, dass wenn ich ein Software-Update machen möchte auf diese Chips, muss ich da nicht nur meine eigenen Leute koordinieren, sondern auch nochmal die ganzen Hersteller. Und jeder hat einen anderen Zeitplan, und damit kann ich eigentlich keine wirklichen Updates machen. So. Diese Chips sind anders für die Automotive-Industrie als die ich zum Beispiel im iPhone drinnen oder in einem Handy oder in meinem Computer drinnen habe. Weil die müssen extreme Temperaturen und Bedingungen, das heißt, die werden noch einmal härter gebacken und so weiter. Und er hat mir erzählt, die Zahl ist, während es okay ist, bei diesen elektronischen Sachen mehrere hundert Ausstöße pro Million zu haben, also Ausfälle, ist es in der Automobilindustrie nicht der Fall. Da darf die Ausfallshöhe muss unter einer zweistelligen Zahl sein. Das dürfen maximal 10 pro Million sein. Ja? Das heißt, die sind ausfallsicherer, weil du willst halt nicht, dass der Bremschip versagt. dann hast du schlecht. Das Problem. Ja? So, jetzt läuft aber die Automobilindustrie läuft auf einer anderen Zeitschiene als die Chipindustrie. Die Chipindustrie, um solche Chips zu machen, braucht 18 bis 24 Monate, um die Fabrik hinzustellen, die Zertifizierung zu machen. Sobald die Produktion beginnt, setzen sie alles ab, wird alles verkauft. Ja, es gibt sofort Abnahme dafür. In der Automobilindustrie braucht man auch so ein halbes Jahr, bis man eine Fabrik hinstellt. Wir sehen es ja jetzt bei, nicht unbedingt in Deutschland, nicht unbedingt in Berlin-Grünheide, aber eine Fabrik kann man in einem Jahr hinstellen oder zum Beispiel auch in einem halben Jahr umrüsten. Und dann aber produziert man mal die Fahrzeuge und die stehen einmal auf Halde und die brauchen ein halbes Jahr, bis sie dann der Kunde sie kauft. Ja? Das heißt, das sind unterschiedliche Absatz- und Produktionssysteme. Jetzt hat man, als man begonnen hat, als die Corona-Pandemie begonnen hat, haben mehr oder weniger die Hersteller gleich einmal Einschnitte gemacht und gesagt, boah, Absatz bricht jetzt zusammen, wir reduzieren gleich einmal die Lieferungen von den verschiedenen Zulieferern. Und die Zulieferer selber, das kaskadiert dann durch das System, haben dann auch alle Chips abbestellt und so weiter. So, jetzt stand die Chipindustrie vor der Situation, okay, wir haben ja jetzt gecancelte Kapazitäten, jetzt stellen wir die Fabriken um, weil wir haben jetzt auf der anderen Seite, jeder braucht iPads, jeder braucht Xboxes, ja, jeder braucht digitale Fernseher, weil jetzt sitzen sie alle zu Hause und jetzt müssen sie alle von zu Hause arbeiten, jetzt müssen sie alle sich Filme anschauen, weil sie nichts anderes machen können. Das heißt, wir schieben jetzt die Kapazitäten dorthin, wir stellen das System um und das hat jetzt einige Zeit gebraucht und jetzt sind sie so weit, dass sie diese Chips für diese Elektronikindustrie, Unterhaltungsindustrie bringen, ja. Und als dann aber die Absätze wieder stiegen bei den Automobilunternehmen, haben sie gesagt, okay, wir brauchen jetzt doch wieder die Getriebe, wir brauchen jetzt doch wieder diese Sachen. Nur die Chipindustrie konnte nicht umstellen. Ja, und das sehen wir jetzt, dass eben die Produktion steht, weil die Chips nicht geliefert werden können.
Und die Chipindustrie braucht ja die Automobilindustrie nicht, solange es andere Nachfrage.
Ja. Es ist 10% des Umsatzes. Ja, das ist also vergleichsweise wenig. Das ist also, man merkt ja auch deutlich die Machtverschiebung, der Zulieferer versus OEM. Also OEM, der traditionelle Hersteller, normalerweise kontrolliert seine Zulieferer ganz, ganz streng. Ja, das geht so weit, dass die Zugriff haben auf die SAP-Systeme, dass die genau wissen, wie viel Profit Margin die pro Teilchen haben. Ja, und die Elektronikindustrie, die Chipindustrie, die Computerindustrie ist aber nicht nur viel mehr wert, also Nvidia ist 10-mal so viel wert wie Daimler, ja, sondern die sind auch auf einer Stufe, sagen, wir brauchen euch nicht wirklich, ja. Und damit hast du als Hersteller, als Automobilhersteller, der in Deutschland da groß sozusagen die Hände vor die Brust schallt, plötzlich stehst du da, dass da jemand ist, der größere Gorilla ist, ja, als du. Und, die Lösung unter Umständen könnte sein, dass man so etwas macht, wie das Tesla schon gezeigt hat bei Batterien. Dass man ein Joint Venture eingeht, dass man die Produktionskapazitäten co-owned mit der Chipindustrie. Also so wie man die Batterieproduktions mit Panasonic und mit anderen co-owned, so dass man diese Kapazitäten für sich reserviert und die rauf und runter fallen und gleichzeitig aber auch Wissen aufbauen kann, Expertise aufbauen kann. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt etwas, was die Automobilindustrie als Signal gekriegt hat. Holy moly, wir müssen selber wissen, etwas über Chip-Design, Chip-Fertigung. Wir brauchen innerhalb des Unternehmens Wissen dazu. Und nicht nur deshalb, weil damit wir die kriegen, diese Chips, sondern wir müssen auch das wissen, weil wir vielleicht ganz spezifische Chips brauchen, eben fürs autonome Fahren. So wie Tesla diesen automotisch-spezifischen KI-Chip entwickelt hat für sich selbst. Und der optimiert wirklich auf diese Funktion ist, dass nicht so ein General-Purpose-KI-Chip ist, sondern wirklich einer, der spezifisch aufs autonome Fahren für Teslas mit der Hardware ausgerüstet ist. Und das ist eine große Lernkurve.
Also Tesla hat eben den Vorteil, dass sie die Elektronik selber steuern und damit die Software, oder? Wir haben jetzt kennengelernt, es gibt die Schwierigkeit, die Softwareentwicklung, es gibt das Thema bei der Chipentwicklung. Wir dachten ja, es findet jetzt eine Aufholjagd statt. Es wird überall verkündet, außer Toyota, glaube ich, die finden das Elektroauto immer noch schlecht. Aber alle anderen wollen jetzt, okay, wir auch. Aber es scheint ja so zu sein, täuscht der Eindruck, dass eigentlich der Vorsprung der First Mover wächst und nicht schrumpft?
Das ist richtig, ja. Das ist Eindruck, dieser Eindruck ist sicherlich berechtigt. Und auch wenn es jetzt auch schon mag, dass unsere Hersteller hier in Deutschland und in Österreich eigentlich relativ gut unterwegs sind jetzt mit der ID3, ID4, mit dem Porsche Taycan oder jetzt kommt der Mercedes EQS heraus, ja, BMW irgendwann einmal, ja. Bedeutet das nicht, dass sie ein komplettes zum Beispiel Elektroauto haben oder autonomes Fahren. Ich rede schon einmal gar nicht vom autonomen Fahren. Und zwar, ein Elektroauto ist eine Sache, dass ich ein Elektroauto habe. Wir haben aber schon angesprochen, die Software ist was Wichtiges, das Ladestationsnetzwerk. Und da kommen so viele kleine Details hinein. Ich habe mal 7 oder 8 solche Punkte aufgeschrieben, nachdem ich die Frage von einem deutschen Hersteller gekriegt habe, von einem Management-Team, was müssten wir machen, damit Sie von Ihrem Tesla, Mario Herger, auf eines unserer Fahrzeuge, Elektrofahrzeuge umsteigen. Und da war zuerst einmal natürlich, naja, es müsste zuerst einmal dieselben Performance-Kriterien haben, Leistungsdaten erschaffen wie mein Tesla heute. Ja? Und 9 Jahre nachdem das Model S herausgekommen ist in die Kundenhände, gibt es jetzt mit dem Porsche zum ersten Mal ein Auto, das in diese Leistungsregion kommt. Ja? Aber es gibt kein Ladestationsnetzwerk, kein durchgängiges, kein Supercharger-Netzwerk, ja. Das auf dem digitalen Display wird das nicht angezeigt, ja. Das ist beim Tesla drinnen. Tesla, habe ich immer gesagt, das ist so das Peace of Mind, ja. Das ist, ich kann in Ruhe losfahren, ich muss mich nicht drum kümmern, ob ich jetzt die Ladekarten für diese Stationen habe, dann funktionieren die Stationen nicht, dann sind die nur zu Büroöffnungszeiten da, oder dann hat ein Verbrenner dort geparkt, ja, und ich kann nicht ran an das Ganze. Da gibt's eine ganze Reihe von Problemen, die heute Elektroautofahrer in Deutschland, in Österreich haben. Ich lese das in den Online-Foren, in denen ich ja auch aktiv bin. Und das so Sachen wie, wir haben beispielsweise hier in Silicon Valley ja letztes Jahr sehr viele Waldbrände gehabt, die uns umgeben haben. Und was Tesla beispielsweise macht, ist, sie schalten dann teilweise Batteriekapazität über die Software frei, da ist immer mehr Batteriekapazität im Fahrzeug als freigeschalten ist, um eben dir zu ermöglichen, dass du noch einmal 30, 40 Kilometer weiterfahren kannst und aus der Gefahrenzone rauskommst. Oder wir hatten Stromausfälle, ja. Und wenn das angekündigt wird, eben aufgrund von Waldbränden, dass man eben Sicherheitsmaßnahmen setzt und den Strom auch schon vorzeitig abschaltet, dann kriegst du plötzlich eine Meldung von Tesla, die sagt, lade dein Auto heute noch voll, weil morgen könnte es sein, dass einmal mehr Stunden lang kein Strom da ist, sodass du wirklich die Sicherheit hast. Und da habe ich gesagt, das ist dieses, Tesla kümmert sich um einen. Ja? Und das sind so Kleinigkeiten, die mögen jetzt nicht wichtig erscheinen, aber da hat man das Gefühl, man ist gut aufgehoben. Und dieses Ding, das müssen, glaube ich, Hersteller, die deutschen Hersteller lernen, dass man hier anders denken muss. Und das ist jetzt nochmal nur Elektroautofahren. Jetzt kann ich kommen zu autonomen Fahren. Das sieht man nirgends. Wir waren in den 80er Jahren ganz vorne dabei. Daimler hat ja da viel gemacht. Die waren die Pionier. Die haben da, der Theodor Bundeswehr hat was gemacht. Und das haben sie dann übernommen, das Projekt. Da sind sie von Stuttgart nach Stockholm und nach Paris gefahren. Und natürlich war die Hardware, die Elektronik war damals nicht so weit. Ja, da hat man ja einen Anhänger, den Mercedes Kombi und einen Anhänger hinten drinnen gehabt mit den Server Racks und den solchen Kameras, so riesige Kameras. Du hast aber, wie gesagt, das hat wieder mit der DNA der Unternehmer zu tun. Wer geht denn zu Daimler? Wer geht denn zu BMW? Wer geht denn zu Volkswagen? Das sind Leute, die gerne Auto fahren. Ne? Freude am Fahren ist sogar das Motto. Ne? Die können sich nicht vorstellen, dass man nicht gerne Auto fährt. Und damit ist das halt weniger wichtig. Ich war in Lyon bei einem französischen Hersteller, diese Shuttlebusse, den Navia hießen die, ja, die sieht man immer wieder, die fahren überall immer so rum als Teste, in Pörtschach zum Beispiel sind sie herumgefahren, ja, oder in Salzburg. Und da hat man dann gesagt, von den 220 Mitarbeitern haben 20% einen Führerschein. Ja. Das heißt, vor 40 Leute haben einen Führerschein und die bauen eine Lösung für sich selber. Ja. Wenn du bei den deutschen Hersteller, Automobilhersteller, traditionellen Hersteller arbeitest, dann baust du eine Lösung für dich und du bist halt einer, der gerne Auto fährt. Also du denkst gar nicht dran, dass du das machst. Und wenn du dann die Flotten hier siehst und wie weit man ist, dass die fahrerlos fahren, und durch Verkehrsszenarien fahren, eine Unfallsituation, wo ein Polizist mit der Hand regelt, fahren sie durch, oder in einer Schulzone, wo die Kinder einen Meter vor dem wartenden Auto den Zebrastreifen überqueren, da merkst du, die müssen schon sehr, sehr weit sein und der eigenen Technologie vertrauen, dass sie das in einem Gebiet fahren lassen, wo so eine verletzliche, unter besonderer Aufmerksamkeit stehende Bevölkerungsgruppe unterwegs ist.
Ja, also ich habe vor 1,5 Jahren meinen Tesla Model S3 zurückgegeben. Ich habe den eine Woche gehabt, der war super, ich war so begeistert. Der hat selber Überholmanöver und all diese Dinge. Ja. Auf den Waldwegerl, wenn Markierung war, der ist da auch wie auf Schienen gefahren. Also
Christoph, das ist ja auch die, vielleicht noch einmal denke, du bist ja auch aus der IT-Industrie, ne? Da geht man ja anders ran in der Entwicklung. Ne? Wir liefern ja Software aus oder ein Produkt aus, das ja nie fertig ist, ja, sondern das immer gepatcht wird. Ja. Das kannst du dir natürlich im Maschinenbau nicht erlauben, weil das heißt, die Autos müssen alle in die Garage zurück, um dieses eine Teil auszutauschen. Das ist teuer. Ja. Und jetzt aber kommen Autos, die halt viel, viel weniger bewegliche Teile haben, weil statt 1200 Teile wie Verbrennermotor haben wir 20 Teile im Elektromotor. Ja, das heißt, da ist auch nichts zu warten an der Stelle. Und die Updates kommen durch die Software und dann, wie macht natürlich Tesla so etwas wie die Full Self-Driving Beta, die Vorversion dieser autonomen Fahrtechnologie, wird natürlich von Tesla selbst getestet, aber sie wird auch zurzeit auf 2000 Kundenfahrzeugen getestet. Da haben sich 2000 Kunden, die ein Auto an Tesla haben, haben sich angemeldet, dass sie diese Software auf ihr Auto kriegen und als Tester unterwegs sind. Ja? Und das sind ja nicht, also nur 10 Autos, die ich da habe, die meine Flotte zu Hause, wo ich dann auf der Teststrecke war, sondern ich habe 2000 Autos mit Kunden. Und das ist natürlich etwas für ein Unternehmen, dass sich Sicherheit und auf die Fahne heftet und eine Reputation hat, ist das unvorstellbar. Das kann man nicht machen. Ja? Und das, da merkt man schon einmal hier, dass diese Herangehensweise, es muss perfekt sein, wenn ich es ausliefere, versus, na, das muss nicht perfekt sein, ich fixe das dann nachher. Ja? Oder ich entwickle das weiter, weil es auch so komplex ist, dass du es nie perfekt haben kannst, ist ein völlig anderes Mindset.
Ich will es weiterentwickeln. Ja? Ich habe auch diesen den Selbstfahrmodus ausprobiert. Das heißt, ich habe für 10 Sekunden meine Hände vom Lenkrad weggetan. Der ist nach wie vor super. Also es war unglaublich. Ich meine, es war schon ein stressiges Erlebnis, wenn der dann auf eine Rechtskurve zufährt und oder Linkskurve. Man denkt sich, ja, geht das? Greife ich ein, ja, und dann habe ich die Hände weggehalten und dann fängt der piepen und hupen und was. Ich habe die Hände immer noch weggehalten und nach 30 Sekunden, glaube ich, ist er gestanden. Und dann konnte ich das autonome Fahren nicht mehr in Betrieb nehmen. Ich musste dann von Hand weiterfahren, aussteigen, zusperren, aufsperren, einsteigen, das ist die Strafe. Ja. Ich denke mir, Tesla will natürlich, dass wir die Verantwortung tragen für das, was das Auto tut. Ja, so sind unsere Gesetze. Aber jetzt erzähle ich dir noch, warum ich ihn zurückgegeben habe, schweren Herzens, und ich habe immer noch Trennungsschmerzen. Nach sieben Tagen darf man das Auto nämlich zurückgeben. Das gibt es bei keinem anderen Hersteller und man wird ja wirklich gut bedient und das war problemlos. Ich habe das wirklich einfach gemacht. Ich habe zwei kleine Kinder, wir haben den Opa mitgehabt und sind und die Tante besucht und ich saß hinten zwischen den beiden Kindersitzen mit Isofix. Ich habe die Isofix entfernt und ein bisschen rausgerutscht, ja, dass ich Platz hatte. Ich weiß jetzt auch, wie man zwischen zwei Isofix-Sitzen schläft. Ja, also man muss sie so rüberdrehen und dann über die Lehne. Ja, okay, das haben wir auch noch geschafft und dann wollten wir Skifahren gehen und dann war die Entscheidung, wen nehmen wir mit? Die Kinder oder die Ski? Und dann hat meine Frau einen schicksalsschwangeren Aussage gemacht. Sie hat gesagt, ja, Christoph, das musst du wissen. Ja, ich habe mich getrennt. Ich habe jetzt gewusst, das sind so Entscheidungen. Seither spare ich für einen größeren Tesla und ich hoffe halt sehr auf das Y-Modell, das angeblich etwas größer ist und dann auch mehr Platz hat. Und man will ja dann doch, es ist natürlich auch ein bisschen dekadent, wenn man sagt, man gibt jetzt für den X 120.000 Euro aus, auch wenn man das hat. Ja, das waren meine Erfahrungen mit dem Tesla. Die Kinder haben einen riesen Spaß gehabt, aber die Frau hat halt gesagt, ich muss das wissen.
Ja, ich seh das auch. Ich mache ja auch immer so, es gibt ja viele, die mitfahren möchten, ne? Und speziell die Kinder, ne? Es gibt da eine ganze Reihe von Nichten und Neffen hier und die sind die Ersten, die im Auto drinnen sind, ne? Und dann macht man halt so ein bisschen Beschleunigung und die quietschen dann vergnügt, ne? Und vor allem sind die ganz interessiert an dem großen Touch-Display, ja? Und du merkst plötzlich, dass sich diese junge Generation wieder für Autos interessiert, weil normal ist ihnen das wurscht mittlerweile, weil da ist wichtig, dass sie ein iPhone haben und hinten sitzen, aber beim Tesla, sind oft wirklich die Kinder, die als Erste auf das Auto zukommen und sich das anschauen und ihren Eltern erklären, was das ist. Ja. Mittlerweile, wir sind ja hier Tesla-Land, ich wohne ja nur 10 Minuten südlich von der Tesla-Fabrik, Model Y, diese Y sehe ich ja auch hier im Haus, wohnen ja etliche Tesla-Mitarbeiter. Und da ist es halt nichts mehr Ungewöhnliches. Aber fahrt man ein bisschen weiter rein ins Land, dann wird es schon wieder seltener, das Fahrzeug. Aber immer weniger. Selbst in den ruralen, ländlichen Gebieten sieht man immer mehr Teslas. Und man merkt auch, dass dort jetzt wirklich die ganzen Servicestationen und Ladestationen und so weiter überall hinkommen. Man merkt also die Verbreitung des Fahrzeugs jetzt einfach.
Ich denke, das ist jetzt auch ein schöner Abschluss für unseren Podcast. Mario Herger, vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße zurück in das von mir sehr geliebte Silicon Valley. Wir haben uns ja jetzt über die Ethik unterhalten, wir haben uns über die Produktionsprozesse, über die Sicherheitsthematiken, aber eben auch über das Mindset unterhalten. Mario, noch eine letzte Frage, wie heißt denn dein neues Buch? Woran arbeitest du gerade?
Ich habe 2 neue Bücher, die im August erscheinen. Das eine heißt Future Angst, wie wir von den Innovationsvorreitern, wir waren ja vor 150 Jahren der deutschsprachige Raum Innovationsvorreiter, zu den Innovationsnachzüglern geworden sind. Das sieht man ja in der Corona-Pandemie, digitale Werkzeuge und so weiter, wie wir plötzlich, wo wir Lücken haben und wie wir wieder mehr uns auf die Zukunft freuen können und dass Technologie etwas ist, womit wir uns wirklich aktiv beschäftigen sollten und auch positiv rangehen sollten, weil Technologie, wir haben gemerkt, wenn wir keine Technologie haben, einen Impfstoff beispielsweise, ja, was es bedeutet für uns. Und das andere Buch, vielleicht noch ein eher humoristisches Buch, weil man sich ja viel mit Mindset und wie Worte gewählt werden beschäftigt. Das Buch heißt Sorry, Not Sorry. Die Kunst, wie man sich nicht entschuldigt. 40 Kunstgriffe für Manager, Minister und sonstige Mistkerle, die Scheiße gebaut haben und jetzt nicht wissen, was die ganze Aufregung soll.
Mario, vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, Christoph.